das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Abboud.
Guten Abend. Normalerweise schließen wir unsere Sendung mit dem Wetter. Heute müssen wir damit beginnen. Denn auch wenn sich vielleicht mancher von Ihnen gefragt hat, wo ist denn dieses Unwetter? Bei mir scheint die Sonne. Naja, dann hatten Sie Glück. Denn eben dieses Unwetter zog in einem breiten Streifen mit ordentlichem Schwung über Deutschland. Völlig unberechenbar und extrem schnell. In Paderborn im östlichen Nordrhein-Westfalen zog ein Tornado eine Spur der Verwüstung. Trümmer flogen durch die Luft. 30 bis 40 Menschen wurden verletzt. Ein Hallendach hielt der Windhose nicht stand. Auch weiter südlich in Freirachdorf im Westerwald gab es Schäden. An vielen Orten rissen Wasserströme Erde mit. Schlamm füllte die Straßen. Ja, fragen wir unseren Wetterexperten Carsten Schwanke in Frankfurt. Wo genau ist es denn im Moment am gefährlichsten?
Wir können uns ja noch mal gemeinsam die Satellitenbilder der letzten Stunden anschauen. Jetzt ist es ja schon ziemlich dunkel draußen, deshalb fangen wir an mit der Zeit 17 bis 20 Uhr. Da sehen wir schon vor allem im Westen die großen Gewitterwolken. Und wenn wir das Ganze weiter laufen lassen, sieht man eben sehr schön, dass hier auch in der Mitte und auch im Süden in Baden-Württemberg neue Gewitter hinzugekommen sind. Und das ist jetzt schon mit einer leichten Eindunkelung, aber man kann es noch erkennen, der Stand 20 Uhr. Und da sehen wir, dass wir um 20 Uhr die größten Gewitterwolken zum einen im Nordosten Bayerns hatten, zum anderen aber auch schon im Süden Brandenburgs, auch in Sachsen-Anhalt bis nach Berlin hinüber. Wir sehen aber noch weitere Wolken in der Mitte, die langsam auch nach Osten ziehen. Und es ist noch nicht ganz zu Ende. Hier im Saarland, in der Pfalz, kamen neue Wolken heran. Und jetzt springen wir weiter zu den aktuellen Bildern mit Hilfe der Regenradarbilder. Und da sehen wir die Echos, das kräftigste Gewitter zog jetzt gerade so vom Fichtelgebirge Richtung Böhmisches Becken. Und wenn wir das jetzt mal weiterlaufen lassen, dann sehen wir, dass wir ein Stück weit Entwarnung zur Stunde geben können. Im Westen ist es schon weitestgehend trocken. Hier ziehen nur noch wenige Gewitter hinterher. Aber die größten sind zum einen weitergezogen. Aktuell haben wir es vor allem noch in Sachsen und im Süden Brandenburgs mit den heftigsten Gewittern und eben auch Regengüssen zu tun. Ansonsten entspannt sich das Wetter ja aktuell schon, man kann fast sagen, von Minute zu Minute.
Aber was ist das Besondere an dieser Wetterlage eigentlich?
Auf den Punkt gebracht, es ist ein ganzes Stück weit der Klimawandel. Solche Temperaturen im Mai, wir haben ja nicht Juli, wir haben nicht August, wir haben wirkliches Hochsommerwetter mit allem, was dazugehört und das im Mai. Und solche Temperaturen gab es europaweit noch nie. Wir schauen mal kurz auf die aktuelle heutige Wetterlage. Ich springe mal kurz sogar noch weg von Europa. Marokko hat gerade eben gemeldet, dass sie die höchste jemals gemessene Mai-Temperatur erreicht haben. 45,7 Grad. Auch in Spanien, in Andalusien, gab es heute einen neuen Mai-Rekord mit 41,8 Grad. Also rund 42 Grad und das nicht im Hochsommer. Aber auch in Frankreich, zum Beispiel in Straßburg, ich wollte es gerade noch zeigen, Straßburg liegt hier. 35 Grad. Und jetzt schauen wir mal, das sind die Höchsttemperaturen Deutschlands heute. Und es gab zum Beispiel am Oberrhein in Offenburg 34,3 Grad. Gerade in Baden-Württemberg und Bayern sind heute auch viele neue Rekorde aufgestellt worden. Rosenheim fast 32 Grad. Und jetzt kommt etwas anderes dazu. Im Norden Deutschlands war es deutlich kälter. 17 bis 20, 21 Grad. Und dieser riesige Temperaturunterschied, das war der Antrieb für diese Gewitterbildung, dass also hier genau an dieser Hauptluftmassengrenze sich diese Gewitter heute bilden konnten.
Im Beitrag haben wir es ja gesehen, schon wieder Tornados, die wir ja eigentlich eher so aus den USA kennen. Müssen wir uns jetzt daran gewöhnen? Vielleicht mit der Bitte um eine kurze Antwort.
Wir Meteorologen sagen schon immer, Tornados, auch ganz kräftige, kann es genauso gut bei uns in Deutschland geben. Normalerweise seltener, aber wir zählen pro Jahr ein paar Dutzend Tornados, zum Teil auch ausgewachsene Tornados und kräftige dabei, auch bei uns in Deutschland und in Mitteleuropa.
Danke, Carsten Schwanke. Wir sprechen uns am Ende der Sendung nochmal dann mit den Aussichten. Ja, Hitzewellen, Starkregen, Überschwemmungen, Dürre, solche extremen Wetterverhältnisse hat es ja schon immer gegeben. Aber nicht nur aus der Statistik wissen wir, sie werden häufiger. Heute stellt sich nicht mehr die Frage, ob der Klimawandel dazu beigetragen hat, sondern inwiefern. Wir wissen, für ein Viertel der weltweiten Treibhausgasemissionen, die unsere Erde schädigen, ist der Verkehr verantwortlich. Und über den richtigen Weg zur Klimaneutralität wird ja seit Jahren gestritten. Seit heute auch vor einem Gericht in Nordrhein-Westfalen. Ein Biobauer macht nun Nägel mit Köpfen und will den Autokonzern Volkswagen rechtlich zwingen, mehr für den Klimaschutz zu tun. Denn viele Bauern bangen wegen der Erderwärmung um ihre Existenz. Susanna Czalek.
Sie machen sich Sorgen um ihr Getreide, um ihren Forst, um die Zukunft ihres Biohofs. Die Landwirte Alhoff Kramer aus Detmold. Seit Jahren bemerken sie, dass es immer weniger regnet, dass das Wetter unberechenbarer wird. Dieses Stück Wald haben sie bereits verloren an Dürre und Borkenkäfer.
Als ich ein Kind war, so vor 15 Jahren ungefähr, ja, da waren hier noch dichte Fichtenbestände. Und jetzt eben wenige Jahre später sind die Bäume alle weg.
Sein Vater Ulf Alhoff Kramer ist überzeugt, seine Bäume sterben, sein Boden trocknet aus, weil andere zu viel CO2 produzieren. Dagegen will er sich wehren.
Jetzt sind wir in einer Situation, wo wir nur noch so ein kleines Zeitfenster haben, um das Ruder herumzureißen. Und deswegen muss jetzt auch die Industrie, die in so unglaublicher Weise klimaschädlich produziert, in die Pflicht genommen werden und muss dazu verpflichtet werden, eben wirklich sich dem Paris-Abkommen entsprechend zu verhalten und zu produzieren.
Die Industrie, das ist auch der Autokonzern VW. Gegen ihn hat Alhoff Kramer Klage eingereicht am Landgericht Detmold. Seine Forderung, VW soll ab 2030 keine Verbrennungsmotoren mehr bauen dürfen. Unterstützt wird er von Greenpeace und der auf Klimaklagen spezialisierten Anwältin Roda Verheyen. Sie hatte bereits die Bundesregierung auf mehr Klimaschutz verklagt und Recht bekommen vor dem Bundesverfassungsgericht.
Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, wir müssen Grundrechte schützen und das bedeutet Klimaneutralität innerhalb der Grenzen, der physikalischen Grenzen des Treibhausgasbudgets. Und was wir hier tun, ist lediglich zu sagen, das gilt auch für Unternehmen. VW ist ein riesengroßer Emittent.
Der Anwalt von VW weist die Vorwürfe zurück.
Volkswagen hat für die Klage kein Verständnis. Das Unternehmen unternimmt beispiellose Anstrengungen, wie kein anderes Unternehmen der Automobilindustrie, in die Reduktion von CO2 und die Entwicklung der Elektromobilität.
Es ist juristisches Neuland, das sie heute im Detmolder Landgericht betreten. VW stellt legal Autos mit Verbrennungsmotoren her. Darf eine Privatperson von dem Konzern einfordern, das zu unterlassen? Kann man beweisen, dass ausgerechnet VWs Emissionen den Hof von Alhoff Kramer schädigen? Das Gericht hat daran erhebliche Zweifel geäußert. VW sieht sich bestärkt. Klimaschutz sei Sache des Gesetzgebers, nicht von Gerichten. Das Team Alhoff Kramer muss seine Klagebegründung nun nachbessern.
Ich bin fest davon überzeugt, dass der Anspruch besteht. Es befassen sich mit ähnlichen Klagen im Moment 5 Landgerichte. Wir werden dazu Rechtsprechung finden und sehen und dann machen wir an der Stelle weiter.
Ulf Alhoff Kramer sagt, er sei bereit, bis zur obersten Instanz zu ziehen. Würde ihm dort Recht gegeben, wäre es ein Urteil mit wohl historischer Strahlkraft.
Es ist zwar etwas teurer, dafür ist man unter sich. So wie es die Band Die Ärzte sang, ist es bald nicht mehr auf Sylt. Denn mit dem 9-Euro-Ticket ist die Reise auf die Nordseeinsel schon mal gesichert günstig. Zumindest für die kommenden 3 Monate. Jetzt hat auch der Bundesrat das finale Go fürs 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr gegeben. Die Absicht der Ampelkoalition hinter dem günstigen Monatsticket ist ja lobenswert. Schaut man auf die Rekordpreise für Benzin und Diesel, sollen die Menschen in Deutschland im Sommer zum kleinen Preis in Bus und Bahn einsteigen. Doch was gut gemeint ist, muss noch lange nicht gut gemacht sein. Martin Adam.
Da kommt's raus, das 9-Euro-Ticket. Eva Kreienkamp, Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe, zieht am Automaten eines für sich. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat seins schon auf dem Smartphone dabei.
Es ist eine Sensation, dass wir sowas gemeinsam hingekriegt haben, Bund und Länder. Eine Riesenkraftanstrengung, dass der Bundesrat dem eben zugestimmt hat, freut mich sehr. Ich glaube, alles andere hätte die Menschen in Deutschland auch enttäuscht.
Bei der Debatte im Bundesrat heute große Einigkeit bei den Ländern. Die Bundesregierung habe dem ohnehin pandemiegebeutelten ÖPNV mit 2,5 Milliarden Euro zu wenig Geld und den Ländern zu wenig Zeit gegeben.
Wenn der Bund der Auffassung ist, dass es eine gute Idee sei, die Bürgerinnen und Bürger mit kurzfristigen Rabattaktionen ausgerechnet zur Sommerzeit im Regionalverkehr zu entlasten, dann muss er dafür auch die vollständigen Kosten tragen.
Den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg bringt das richtiggehend in Loyalitätskonflikte mit der Ampelkoalition.
Der Loyalitätsbonus ist jetzt allmählich aufgebraucht. Wenn man denkt, man kann uns, ohne vorher mit uns zu reden, Gesetze einfach uns vortischen, denen wir dann zustimmen sollen, da muss ich schon eine klare Ansage machen. So wird es nicht weitergehen.
Am Ende stimmt die Mehrheit trotzdem zu. Zustimmung auch bei den Berliner Pendlern.
Ich denke, dass das ein erster Schritt in die richtige Richtung ist und der sehr wertvoll ist, um auch irgendwie die Datenlage mal zu sondieren, zu gucken, wie viele Menschen mitfahren und dann auch noch ausgebaut werden müsste zukünftig in den Öffentlichen.
Für mich ist es durchaus recht angenehm, denn ich werde dadurch halt auch einiges an Fahrtkosten sparen in dem Monat.
Ein richtiger Schritt meinen auch die Verkehrsverbünde. Auch wenn der erwartete Ansturm von bis zu 30 Millionen neuen Euro-Tickets absehbar nicht zu bewältigen sei.
Wir versuchen da, wie gesagt, alles fahren zu lassen, was fahren kann. Und trotz alledem wissen wir, dass das nicht reichen wird, weil wir eben jetzt innerhalb der 6 oder 8 Wochen, die wir Zeit hatten, nicht die Chance hatten, da ganz viel zusätzliches Personal und ganz viel zusätzliche Fahrzeuge irgendwie zu beschaffen.
Immerhin an einem Punkt sei das Projekt jetzt schon ein Gewinn, heißt es von der Allianz pro Schiene.
Was die Idee bewirkt hat, das 9-Euro-Ticket, dass die Verkehrsverbünde sich zusammenraufen mussten, was den Vertrieb der Tickets angeht. Das ist ein großer, auch politischer Erfolg dieser Nacht- und Nebel-Aktion.
Über 600 Verkehrsunternehmen, die endlich mal miteinander sprechen. Auf die zentrale Frage aber, ob das 9-Euro-Ticket am Ende tatsächlich Neukunden zum dauerhaften Umstieg bewegt, hat noch niemand eine Antwort.
Ja, das 9-Euro-Ticket weckt Hoffnungen, aber auch Befürchtungen. Die Meinung von Kirsten Gierschig vom Bayerischen Rundfunk.
Das 9-Euro-Ticket kommt und daran finde ich vieles super. Das Ticket gilt bundesweit. Niemand muss sich mit Zonen, Ringen, Streifenkarten oder Tarifgrenzen auseinandersetzen. Schließlich treibt allein der Blick auf einen typischen Fahrscheinautomaten in München oder Frankfurt regelmäßig Touristen zur Verzweiflung. Und Einheimische lieber zur Tankstelle, wo sie nur zwischen Diesel und Benzin entscheiden müssen. Toll ist auch, dass sich viele Familien mit niedrigem Einkommen, Rentnerinnen, Studierende auch mal einen Wochenendausflug leisten können. Denn für die stellt sich nicht die Frage, Auto oder Bahn, sondern kann ich eine Fahrt überhaupt bezahlen? Also, alles prima? Leider nein. Denn das 9-Euro-Ticket zeigt die jahrelangen Versäumnisse der Verkehrspolitik gnadenlos auf. Wo kein Bus fährt, nutzt auch ein billiges Ticket nichts. In Stoßzeiten arbeiten Busse und Bahnen schon jetzt an der Kapazitätsgrenze, weil der günstigste Anbieter den Zuschlag bekommt und der kann eben nur an 2 Stellen sparen, bei der Wagenanzahl und beim Personal. Also gibt es nicht genug Waggons und Beschäftigte, die man mal eben für 3 Monate zusätzlich einsetzen kann. Und extra Geld vom Bund gibt es dafür auch nicht. So mancher Pendler wird bei den aktuellen Spritpreisen vielleicht mal 3 Monate aufs Auto verzichten. Aber wer 3 Monate wie eine Sardine in der S-Bahn steht, kehrt danach womöglich erleichtert zum Auto zurück. Ob Autofahrer dauerhaft umsteigen, hängt eben nicht nur am Preis, sondern an Angebot, Zuverlässigkeit und Komfort. Das 9-Euro-Ticket ist ein großes Verkehrswende-Experiment. Langfristig wird die aber nur gelingen, wenn der Bund massiv mehr in den öffentlichen Nahverkehr investiert. Und zwar sofort.
Die Meinung von Kirsten Gierschig. Auch heute müssen wir auf den Krieg in der Ukraine schauen. Wochenlang wurde die Hafenstadt Mariupol im Süden des Landes gegen die russischen Truppen verteidigt. Bis zuletzt verschanzten sich ukrainische Soldaten im Azov-Stahlwerk, dem letzten Ort, der ihnen noch blieb. Und der wird jetzt wohl auch geräumt. Offensichtlich gab die Militärführung in Kiew heute den Befehl, die Verteidigung der Stadt einzustellen. Für Russland wäre die vollständige Einnahme Mariupols ein strategischer Erfolg. Schalten wir dazu zu unserem Kollegen Robert Kempe in Charkiw. Mariupol soll aufgegeben werden. Was wissen Sie genau darüber?
Na, es gab ja im Laufe des heutigen Tages das Video des Kommandanten der ukrainischen Truppen im Stahlwerk Azovstal, der ja erklärte, dass es einen Befehl der Militärführung hier gegeben habe, dass die Soldaten im Stahlwerk ihr Leben retten dürften und dass man die Verteidigung der Stadt Mariupol beende. Präsident Zelensky hat vor kurzem erklärt, dass es ein Signal an die Truppen oder an die Soldaten gegeben habe, dass sie ihr Leben retten könnten und das Stahlwerk verlassen können. Aus Russland hören wir nun, dass man meldet, dass angeblich alle Soldaten dieses Stahlwerk verlassen hätten. 2400 gibt man ungefähr an. Und dass die Industriezone dort nun komplett in russischer Hand sei. Allein dafür gibt es hier von ukrainischer Seite noch keine Bestätigung.
Und was könnte das für den weiteren Kriegsverlauf bedeuten?
Das könnte bedeuten, dass natürlich die russischen Truppen, die in intensive Kämpfe rund um das Stahlwerk dort verwickelt waren, Richtung Nordwesten aufbrechen könnten, zum Beispiel in Richtung Stadt Saporizhia, aber auch, dass sie die russischen Truppen im Donbass unterstützen können, wo es ja seit Tagen massive, heftige Kämpfe gibt, aber auch, dass sie die russischen Truppen hier im Kampf um Kharkiv unterstützen könnten, weil hier im Osten der Stadt verlaufen wichtige Nachschubrouten für die russischen Truppen im Osten der Ukraine.
Vielen Dank, Robert Kempe, für die Information. Tatsächlich vermeldet die russische Armee, dass sie sich auf das von ihr ausgesehene frontnahe Hinterland konzentriere, wie sie es nennt. Was nichts anderes heißt, als dass mehrere hundert Kilometer nördlich von Mariupol mehrere Orte in der Region um Kharkiv schwer beschossen wurden. In dieser Gegend allerdings kann die Ukraine zurzeit sogar militärische Erfolge erringen, wie in Kutuzivka, nordöstlich von Kharkiv, auch wenn die erst einmal wenig Sicherheit für die Menschen bieten, die dort leben. Robert Kempe.
Unterwegs mit der ukrainischen Armee nordöstlich von Kharkiv. Die Soldaten zeigen uns ausgebrannte russische Militärfahrzeuge. Die Einschläge von russischer Artillerie sind von hier deutlich zu erkennen. In den letzten Wochen konnten die russischen Truppen aus dieser Gegend weiter zurückgedrängt werden. Bis zur Front sind es dennoch nur wenige Kilometer. Die Situation ist schwierig, aber wir werden durchhalten, denn wir sind in der Ukraine. Das Dorf Kutuzivka ist einer der Orte, die das ukrainische Militär befreien konnte. Hier offenbart sich ein Bild der Verwüstung. Knapp 2 Monate war Kutuzivka von russischen Soldaten besetzt. Der Großteil der 1200 Einwohner hat den Ort verlassen. Von denen, die geblieben sind, leben viele im Keller des Kindergartens. Einige sind seit Beginn des Angriffskriegs Ende Februar hier. Anfangs hatten wir weder Licht noch Wasser. Die Russen nahmen uns die Telefone weg, wenn wir versuchten, irgendwo anzurufen. Dicht an dicht leben sie hier unten. Aus ihren Häusern und Wohnungen haben sie nur das Nötigste mitgenommen. Sicher sind die Menschen in Kutuzivka immer noch nicht. Auch nach der Befreiung wird das Dorf aus der Ferne weiter von russischer Artillerie beschossen. Mein Haus ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Es war nur 100 Meter entfernt. Wenn ich jetzt aus dem Keller rausgehe, kann ich nirgendwo mehr hin. Mein ganzes Hab und Gut ist verbrannt, einfach alles. Ich habe nichts mehr. Nataljas Sohn Konstantin nimmt uns mit zu dem Ort, an dem einmal das Haus der Familie stand. Anfang Mai wurde es komplett zerstört. Ein Panzer beschoss uns die ganze Nacht. Wir konnten das Feuer nicht löschen. Am Morgen war alles weg. Wir laufen weiter durch den Ort zum Kulturhaus von Kutuzivka. Hier fanden vor dem Krieg Tanzveranstaltungen und Kurse für Kinder statt. Der russischen Armee diente es als Hauptquartier. Vor dem Krieg war es ein tolles Gebäude. Hier wurde viel investiert. Wir haben hier viel unternommen. Aber seht nur, was sie damit gemacht haben. Hier findet man nun, was die russische Armee zurückgelassen hat. Munitionskisten, Gasmasken, Patronen. Ende April wurde sie von hier vertrieben. Die Einheimischen umarmen und küssen uns immer noch, wenn sie uns sehen. Die Menschen weinten nach der Befreiung beim Anblick von Brot, vor allem die Großmütter. Es ist schwer, darüber zu sprechen, es kamen mir fast die Tränen. Der Ort Kutuzivka, ein weiteres Sinnbild für die Zerstörung durch den Krieg.
Wegen des Angriffskrieges schränken immer mehr Unternehmen ihre Geschäfte in Russland ein oder ziehen sich komplett aus dem Land zurück. Was eben noch von westlichen Firmen gebaut oder geliefert wurde, das soll nun so schnell wie möglich russisch werden. Und da blickt man mit diesem Auto eigentlich tief in die Vergangenheit. Der Moskvitsch, ein Auto aus sowjetischen Zeiten, soll wieder gebaut werden. Ein Modell, das wegen Erfolglosigkeit eingestellt wurde und nun Erfolg bringen soll. Wie man sich auch an recht bekannte Burger erinnern soll, wenn demnächst dann unter russischer Leitung Beef im Brötchen verkauft wird. Demian von Osten.
Das gelbe M hängt noch, doch McDonald's in Russland ist Geschichte. Die Restaurants seit Wochen geschlossen, jetzt verkauft an einen russischen Milliardär. McDonald's dürfen sie nicht mehr heißen. Pavel Jefarov steht seit 1,5 Jahren bei McDonald's am Tresen. Mit der Entscheidung kann er gut leben. Es ist cool, wenn er wieder aufmacht. Mich interessiert, wie der neue Markenname lauten wird. Ich freue mich weiter, in unserem tollen freundschaftlichen Team zu arbeiten. Vor 32 Jahren waren diese Bilder eine Sensation. Anstehen vor dem ersten McDonald's in Moskau. Damals ein Zeichen für die Öffnung der Sowjetunion zur Welt. Sein jetziges Verschwinden beendet diese Ära. Sehr symbolisch, sagt der Wirtschaftsexperte Prokofjew. Dass McDonald's Russland verlässt, ist vor allem eine symbolische Geste. Sie zeigt, dass McDonald's nicht nur die russischen Konsumenten im Blick hat, sondern seine Kunden weltweit. Die Risiken, in Russland weiter Geschäfte zu machen, sind für den Konzern größer als die Chancen. Dieser russische Oligarch kauft jetzt die Fastfood-Kette, doch Name und Menü werden unter ihm nicht mehr dieselben sein. Auch dieses Autowerk von Renault in Moskau, ein Beispiel des Wandels hin zu vergangenen Zeiten. Statt Renaults soll hier bald wieder der gute alte Moskvitsch rollen, ein Kultauto aus dem letzten Jahrhundert, das in diesem Werk schon einmal produziert wurde. Von Renault übernimmt die Stadt Moskau hier das Ruder. Das Werk wird quasi verstaatlicht. Unsere Pläne sind, die Marke Moskvitsch wiederzubeleben und außerdem die Produktion moderner russischer Autos wieder aufzunehmen, später auch von Elektroautos. Doch das kriegt die Stadt Moskau nur mit einem Partner aus China hin. Es wirkt wie eine Rückkehr in die Zeit der Sowjetunion. Was aber das Niveau für die Verbraucher und die Qualität der Produkte angeht, will niemand in die Sowjetzeit zurück. Schon gar nicht diejenigen, die in Russland die Macht haben. Dem Vorbild McDonald's und Renaults könnten andere westliche Firmen folgen. Viele überdenken gerade ihr Russlandgeschäft. Die geschlossenen Läden in den Shopping-Centern fallen auch McDonald's-Verkäufer Pavel auf. Falls diese Firmen Russland verlassen, würde ich nicht sagen, dass ich viel verliere. Aber irgendwie will man sie ja doch gerne sehen, um sich etwas Stilvolles zu kaufen. Seine alte McDonald's-Dienstkleidung verkauft er jetzt im Netz. Vielleicht gibt es Käufer, die bald nostalgisch zurückdenken wollen an jene Zeit, als sich Russland der Welt noch geöffnet hatte.
Fragen wir dazu unseren Korrespondenten in Moskau, Demian von Osten. Viele westliche Firmen verlassen das Land. Wie wirkt sich das auf die Menschen aus? Bedeutet das jetzt leere Supermarktregale, fehlen Produkte im Alltag?
Also man sieht es beispielsweise in den Einkaufszentren, wo eben viele Modelabels aus dem Westen geschlossen haben. Nicht alle. Es gibt auch in anderen Bereichen, etwa bei Baumärkten weiter, etwa französische Baumärkte, die weiter geöffnet haben. In den Supermärkten ist eigentlich die Lage relativ normal, abgesehen von den Preisen. Preissteigerungen merken auch die Russinnen und Russen, beispielsweise bei Zwiebeln +70%, bei dem hier so wichtigen Weißkohl +60% oder auch bei Zucker +50%. Also das ist schon zu spät. Spüren, aber am Wochenende gehen trotzdem hier viele Menschen in die Restaurants, als seien eigentlich keine Probleme zu spüren.
Wie sieht es mit den Sanktionen des Westens aus, die ja die russische Wirtschaft eigentlich hart treffen sollten? Zeigen die schon Wirkung?
Also sobald man sich umhört in Menschen aus dem Business-Bereich, da spürt man eine große Verunsicherung, wie es eigentlich weitergeht. Insbesondere bei denjenigen, die mit Importgütern zu tun haben. Da geht es ja viel um technische Produkte aus dem Westen, die alle jetzt nicht geliefert werden. Und da wissen eben ganz viele nicht, wie es weitergehen kann. Einige Autofabriken stehen ja auch deswegen still, weil bestimmte Teile fehlen. Und das ist ein Problem, wo man noch nicht so genau weiß, wie es gelöst werden kann. Manche versuchen jetzt, Umwege zu finden über Dubai, über Kasachstan, aber das ist auch nicht einfach und auf jeden Fall teuer. Auf der anderen Seite fällt auf, dass der Rubelkurs erstaunlich stabil ist, der Rubel so gut dasteht wie seit 2017 nicht mehr. Und das hat auch damit zu tun, dass die Exporte Russlands weiter gut florieren. Eine US-amerikanische Bank hat jetzt ausgerechnet, dass Russland in diesem Jahr über den Verkauf von fossilen Energieträgern, also Erdöl, Erdgas, ins Ausland doppelt so viel verdienen könnte wie im vergangenen Jahr. Und das hat damit zu tun, dass durch den Krieg eben die Preise so in die Höhe gestiegen sind, dass Russland am Ende dadurch gut verdienen könnte. Und das wirkt sich am Ende dann eben auch auf den Rubelkurs aus.
Vielen Dank, Demian von Osten nach Moskau. Und wir bleiben beim Thema. Nach anhaltender Kritik gibt Altkanzler Schröder seinen Posten im Aufsichtsrat des russischen Ölkonzerns Rosneft auf. Und mehr dazu im Nachrichtenüberblick mit Thorsten Schröder.
Der 78-Jährige habe mitgeteilt, dass es ihm unmöglich sei, sein Mandat als Aufsichtsratschef zu verlängern, so das Unternehmen. Einzelheiten wurden nicht genannt. Der SPD-Politiker ist wegen seines Engagements für russische Energiefirmen verstärkt unter Druck geraten. Der Haushaltsausschuss hatte ihm sein Büro gestrichen. Das EU-Parlament fordert Sanktionen gegen ihn. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat sich auf den endgültigen Etatentwurf für das laufende Jahr geeinigt. Er hat einen Umfang von 496 Milliarden Euro. Davon müssen knapp 139 Milliarden als Schulden aufgenommen werden. Deshalb bleibt die im Grundgesetz vorgesehene Schuldenbremse das dritte Jahr in Folge ausgesetzt. Die Finanzminister der 7 führenden Industrienationen haben der Ukraine weitere Hilfen im Umfang von 9,5 Milliarden Dollar zugesichert. Mit dem Geld sei die Liquidität des Landes erst einmal gesichert, sagte Finanzminister Lindner beim G7-Treffen auf dem Petersberg bei Bonn. Seit Jahresbeginn wurden damit insgesamt fast 20 Milliarden Dollar an Unterstützung mobilisiert. In Deutschland ist erstmals ein Fall von Affenpocken bestätigt worden. Ein 26-jähriger Patient werde derzeit isoliert in einer Klinik in München versorgt, teilte das Bayerische Gesundheitsministerium mit. Eine zugelassene Impfung speziell gegen Affenpocken gibt es nicht. Experten zufolge schützt jedoch eine Impfung gegen Pocken auch vor einer Infektion mit den Affenpocken.
In der München-Klinik Schwabing hatten sie sich schon auf den ersten Affenpockenpatienten eingestellt. Jetzt ist der da, isoliert vom übrigen Klinikbetrieb. Ein junger Mann, Mitte 20. Seine Symptome, die so typischen Pusteln, ähnlich wie auf diesen Archivfotos, dazu leichte Schluckstörungen und erhöhte Temperatur. Infektiologe Clemens Wendler beruhigt, Affenpocken seien nicht so ansteckend wie die klassischen Pocken.
Der Infektionsweg läuft über einen direkten körperlichen Kontakt. Es ist darüber hinaus auch davon auszugehen, dass auch Tröpfcheninfektionen eine Rolle spielen können. Aber es ist kein Virus, was quasi über die Luft übertragen wird, also nicht im engeren Sinne aerogen übertragen wird.
Nachgewiesen wurde dieser erste Fall von Affenpocken in Deutschland vom Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München. Institutsleiter Roman Wölfel spricht von einer Infektion, die in der Regel leicht verläuft und selten tödlich ist.
Soweit wir das von dem momentanen Ausbruch wissen, betrifft er hauptsächlich Männer, die Sex mit Männern haben. Das ist momentan der Schwerpunkt und das ist natürlich auch dann der Bereich der Gesellschaft, auf den momentan sich auch die Empfehlungen und die Präventionsmaßnahmen zum Eindämmen der weiteren Verbreitung richten.
Bundesgesundheitsminister Lauterbach hält den Ausbruch für kontrollierbar.
Aufgrund der bisher vorliegenden Erkenntnisse gehen wir davon aus, dass das Virus nicht leicht übertragbar ist und dass dieser Ausbruch eingegrenzt werden kann.
Nach Angaben der Berliner Charité liegen weltweit über 100 Infektionen vor, bei denen ein Verdacht auf Affenpocken bestehe oder schon bestätigt sei.
Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund trennt sich von Trainer Marco Rose. Die Entscheidung sei das Ergebnis einer intensiven Saisonanalyse gewesen, hieß es beim BVB. Nachfolger von Rose soll nach Medienberichten Edin Terzic werden. Bei der Eishockey-WM im finnischen Helsinki hat das deutsche Team den 4. Sieg in Folge eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Söderholm gewann mit 9:4 gegen Italien. Der Einzug ins Viertelfinale ist damit so gut wie sicher. Nächster Gegner am vorletzten Gruppenspieltag ist am Sonntag Kasachstan. Am Dienstag geht's dann noch gegen die Schweiz.
Kommen wir noch mal zurück zum Wetter. Wir haben am Anfang unserer Sendung ja über die Unwetter in Teilen Deutschlands berichtet. Carsten, beruhigt es sich am Wochenende?
Es beruhigt sich eigentlich jetzt schon von Stunde zu Stunde. Aber ganz aktuell haben wir zum Beispiel ganz im Osten in Zittau oder auch im Süden in Heilbronn immer noch schwere Sturmböen. Und vor allem im Süden kann es noch in den nächsten 2-3 Stunden weitere Gewitter mit schweren Sturmböen geben. Aber schauen wir auf die Wetterlage für morgen und dann sehen wir das Gewittertief, das heute über uns hinweggezogen ist, liegt dann schon im Osten Europas. Allerdings, und deshalb ist diese Karte doppelt wichtig, morgen Mittag sehen wir ein neues Gewittertief vor der portugiesischen Küste und das wird uns am Montag erreichen. Bis dahin passiert aber, und das betrifft eben das Wochenende, nur sehr wenig. Heute in der zweiten Nachthälfte, wie gesagt, abziehende Schauer und Gewitter. Morgen dann vor allem in der norddeutschen Tiefebene durchaus immer wieder auch mal stärker bewölkt. Ab und zu kurze Schauer, im Nordosten noch einzelne Gewitter. Und ansonsten kommt auch mal die Sonne hervor und vor allem am Nachmittag dann im Südwesten wird es immer freundlicher. Die Temperaturen gehen nachts zurück auf Werte zwischen 7 Grad in der Eifel und 18 Grad in Passau. Da sehen wir immer noch die Reste dieser feuchtwarmen Luft. Und tagsüber erleben wir dann im Norden 16 bis 18 Grad. In der Mitte sind es 20 bis 24, im Südwesten bis zu 28 Grad. Die weiteren Aussichten: der Sonntag verbreitet sonnig bei bis zu 27 Grad. Und am Montag, wie angekündigt, die neuen Schauer und Gewitter, auf die wir dann in den nächsten Tagen noch mal genauer schauen müssen. Also morgen und übermorgen Abend.
Das werden wir tun. Vielen Dank, Carsten, für die Aussichten. Ja, das war's von uns. Hier ermittelt Kommissar Klaus Borowski gleich in einem Tatort aus Kiel. Wir sind dann morgen wieder für Sie da. Einen schönen Abend noch. Tschüss.